Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Es geht auch diesmal wieder um den Brief, den der Apostel Paulus vor fast 2000 Jahren an die Christen in Ephesus und Umgebung geschrieben hat. Wie wir sehen werden, sind die Worte, die Paulus wählt, auch für uns heute von großer Bedeutung. Da sich der Mensch im Lauf der letzten 2000 Jahre offenbar gar nicht so sehr verändert hat, kann man viele Aussagen von Paulus genauso auf das heutige Leben anwenden. Wenn ich den Epheserbrief zur Hand nehme und in den Kapiteln 4 bis 6 lese, welche Empfehlungen der Apostel Paulus den Christen für das Leben in der Gemeinde mit auf den Weg gibt, dann bin ich überrascht. Ich bin überrascht, weil viele von diesen Empfehlungen den Eindruck machen, als seien sie direkt auf die heutige Situation zugeschnitten. Das gilt auch für die Verse, die in den nächsten Minuten hier im Mittelpunkt stehen. Aus Kapitel 5 des Epheserbriefes lese ich zunächst die Verse 15 bis 17. Paulus schreibt: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Schon im vorhergehenden Kapitel 4 und am Anfang von Kapitel 5 hat Paulus eine Reihe von Anweisungen gegeben, wie ein Christ sein Leben führen soll. Hier heißt es nun, ein Christ soll weise leben. Er soll so leben, dass die Dringlichkeit der Zeit deutlich wird und wie wichtig es ist, als Christ zu leben. Das allumfassende Lebensziel eines Christen besteht darin, nach Gottes Willen zu leben. So wie ein Zug auf den Gleisen fahren soll, so soll ein Christ auf der Spur bleiben, also den Willen Gottes beachten. Ein Christ soll durch sein Leben zeigen, dass er zu Christus gehört. Wenn Sie ein Geschäft betreten, wird Ihnen vielleicht ein Verkäufer entgegenkommen, der wirklich tüchtig und auf Zack ist. Er legt sich für Sie mächtig ins Zeug, weil er Ihnen etwas verkaufen will. Von manchen Verkäuferinnen und Verkäufern in meiner Stadt weiß ich, dass sie zu einer christlichen Gemeinde gehören. Schon so manches Mal habe ich mich gefragt, ob sie nach Feierabend wohl genauso engagiert sind wie im Geschäft, wo es darum geht, Geld zu verdienen. Lebt sie oder lebt er für Gott? Als Christen sollen wir in dieser Welt tatsächlich so leben, dass man stets erkennt, wir gehören zu Christus. In den USA gibt es so eine Redensart, wonach man einen Texaner niemals fragen dürfe, ob er ein Texaner ist. Denn wenn er wirklich einer ist, dann wird er es einen früher oder später schon wissen lassen, ohne dass man ihn danach fragen muss. Und wenn er kein Texaner ist, dann würde man unnötigerweise in ein Fettnäpfchen treten, wenn man danach fragt. So ähnlich soll das auch mit uns Christen sein. Einen lebendigen Christen muss man nicht fragen, ob er Christ ist. Er wird so leben, dass man früher oder später merkt, dass er Christ ist, ohne ihn zu fragen. Deshalb ist es wichtig, dass wir darauf achten, wie wir als Christen leben. In den nächsten Versen nennt Paulus weitere Eigenschaften, durch die sich Christen auszeichnen sollen. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Paulus liefert uns in Vers 18 nicht eine sachlich korrekte Erörterung über das Problem von Alkoholabhängigkeit, auch wenn dies wohl eines der Hauptübel der damaligen Zeit war und auch heute noch ein echtes Problem darstellt. Sondern er gebraucht ziemlich deutliche Worte, was den übermäßigen Alkoholgenuss angeht. Heute gilt Alkoholsucht, wohl zu Recht, als Krankheit. Was aber nichts daran ändert, dass sie so manche Sünde im Schlepptau hat. Nämlich das, was Paulus als ein unordentliches Wesen bezeichnet. Ähnliches gilt auch für andere Süchte, wie Spielsucht oder die Pornosucht, die meines Erachtens zu einem großen Problem in unserer Gesellschaft geworden sind. Mutig ist der Vergleich, den Paulus hier zieht. Sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Warum soll man sich nicht mit Alkohol volllaufen lassen? Weil es einen nur für eine kurze Zeit stimuliert. Der Alkohol wird dem Körper nur für eine kurze Zeit ein Hochgefühl bescheren. Aber dann stürzt man ab in ein tiefes inneres Loch. Der Weg von vielen Alkoholsüchtigen endet schließlich in der Verzweiflung, in Selbstverachtung und schlimmstenfalls im Delirium. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen eine tiefe, ungestillte Sehnsucht haben und dass der Alkohol dann bei manchen ein willkommener Tröster ist, der diese ungestillte Sehnsucht stillen soll. Wenn Sie, liebe Hörer, Gott nicht kennen, dann haben Sie womöglich keine andere Ressource oder Zuflucht, auf die Sie zurückgreifen können. Doch ein Kind Gottes soll sich mit dem Heiligen Geist füllen lassen. Das ist die Erfahrung, die Christen machen sollen. Was bedeutet es, sich vom Heiligen Geist füllen zu lassen? Wir können die Entsprechung in einem Alkoholabhängigen finden. Aus diesem Grund gebraucht Paulus diesen Vergleich an dieser Stelle. Ein Trinker ist schier besessen vom Alkohol. Und man kann erkennen, dass er betrunken ist. Im Kontrast dazu soll es der Heilige Geist sein, der einen Christen besitzt. Nur eine göttliche Abhängigkeit kann das innere Bedürfnis des Menschen stillen. Das ist nicht eine überzogene Emotionalität, sondern es ist die Kraft, für Gott zu leben und etwas für ihn zu tun. Wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann bedeutet das, dass der Heilige Geist uns kontrolliert. Ja, es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem geistlichen Leben eines Christen und dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Einige Verse vorher, in Vers 15, hat Paulus ja davon gesprochen, dass Christen sorgfältig darauf achten sollen, wie sie ihr Leben führen, nämlich als Weise, nicht als Unweise. Und hier in Vers 18 fordert er sie nun auf, sich vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist eine kontinuierliche Versorgung des Christen mit Kraft und Dynamik. Von der grammatikalischen Form her bedeutet es, lasst euch immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. Ein Christ, der vom Geist Gottes erfüllt ist, lebt nicht nur weise, sondern sein christlicher Charakter zeigt sich auch in den Früchten des Geistes. Es wird in der Bibel an keiner Stelle den Christen befohlen, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Aber uns wird gesagt, dass wir in einen Leib getauft sind. Wurden wir irgendwie aus eigener Anstrengung in diese Gemeinschaft hineingetauft? Nein, es ist durch unseren Glauben an Jesus Christus geschehen. Der Heilige Geist erneuert uns und lebt in uns. Der Heilige Geist versiegelt uns und der Heilige Geist tauft uns und fügt uns in den Leib der Christen ein. Wie auch immer, jeder Christ sollte sich stets aufs Neue vom Heiligen Geist füllen lassen, um Christus zu dienen. Die Apostel waren am Pfingstfest versammelt. Sie sollten an Christi Stadt hinaus in die Welt gehen, und so wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie machten diese tiefgreifende Erfahrung, die sie befähigt hat, von diesem Tag an Zeugen für Jesus zu sein. Sich vom Heiligen Geist füllen zu lassen, ist meiner Meinung nach genauso einfach, wie wenn ich mit dem Auto zur Tankstelle fahre und dem Tankwart sage, volltanken bitte. Wenn ich morgens aufstehe, dann spreche ich als erstes mit meinem Herrn und sage, Herr, ich möchte heute aus der Kraft deines Geistes leben. Ich kann das nicht von mir aus, ich brauche deine Hilfe. Jeder Christ hat es nötig, morgens in den Tag zu starten, indem er Gott darum bittet, ihn mit dem Heiligen Geist zu füllen. Und da gibt es keine Ausnahme. Vielleicht haben Sie sich gestern oder letzte Woche vom Heiligen Geist füllen lassen. Aber das wird nicht für heute reichen. Mit meinem Auto tanke ich übrigens immer an derselben Tankstelle, die ein Freund von mir betreibt. Neulich war ich morgens bei ihm, habe vollgetankt und am nächsten Morgen kam ich schon wieder bei ihm vorbei. Wo um alles in der Welt bist du gewesen, hat er mich gefragt. Nun, ich hatte einen Dienst weit entfernt übernommen und war eine ziemlich weite Strecke gefahren, sodass ich schon wieder einen leeren Tank hatte. Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, möchte etwas für Gott tun. Er handelt aus der Kraft des Geistes heraus. Aber das bedeutet nicht, dass man für einen längeren Zeitraum genug hat. Man braucht jeden Tag eine neue Füllung. Man muss jeden Tag neu tanken. Wenn der Tank leer ist, muss er neu gefüllt werden. Das ist auch der Grund dafür, warum Menschen sich manchmal an einem Tag so sehr von Gott gebrauchen lassen und sich am nächsten Tag leer und ausgebrannt fühlen. Mir ist das oft so ergangen und ich bin sicher, dass Sie dieses Gefühl auch kennen. Wenn wir in diesem Zustand sind, brauchen wir sozusagen eine neue Füllung Heiligen Geistes. Dies wird uns befähigen, im Heiligen Geist zu leben. Das schließt nicht aus, dass wir von Zeit zu Zeit auch mal stolpern oder fallen. Mein kleiner Enkel lernt gerade laufen und hat eine dicke Beule auf seiner Stirn, weil er hingefallen ist und sich irgendwo gestoßen hat. Aber er steht immer wieder auf und versucht es immer wieder neu. Und irgendwann wird er mit Sicherheit gut laufen können. Daran habe ich gar keinen Zweifel. Ebenso möchte Gott, dass Sie und ich lernen, im Geist zu wandeln. Er möchte, dass wir mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Und woran können wir erkennen, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Oder wodurch soll dies geschehen? Durch Handauflegung? Durch den Zuspruch eines besonders bevollmächtigten Menschen? Durch ein emotionales Hochgefühl bei einer christlichen Veranstaltung? Nein, ein Schnellverfahren zur Erlangung der Geistesfülle gibt es nicht. Die Aufforderung, lasst euch erfüllen vom Geist, verknüpft Paulus in den Versen 19 bis 21 mit klaren Anweisungen, wie es zu solcher Geistesfülle kommen soll. Er sagt dort, Vers 19 haben wir eben schon einmal gehört, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Schauen wir uns diese Aufforderungen einmal genauer an. Paulus gebraucht hier mehrere Tätigkeitswörter. Im Griechischen sind es modale Partizipien, die mit indem oder dadurch zu übersetzen sind. Sie beschreiben, wie das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist geschieht. Ein Bibelausleger hat es mal folgendermaßen formuliert. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt, indem ihr zum Beispiel erstens einander Psalmen zusprecht, indem ihr zweitens Hymnen und geistliche Lieder singt, indem ihr zum Beispiel drittens von Herzen für den Herrn musiziert oder dadurch, dass ihr viertens immer für alles dankt. Und fünftens, indem ihr euch unterordnet in der Furcht Christi. Die ersten vier Aufforderungen haben vornehmlich mit der Ausrichtung auf Gott im Loben und Danken zu tun. Die fünfte Aufforderung, über die wir in der nächsten Sendung ausführlich nachdenken werden, hat mit der gegenseitigen Unterordnung zu tun. Ich möchte nun im Folgenden die ersten vier Aufforderungen etwas genauer unter die Lupe nehmen. Zuerst geht es darum, sich vom Geist Gottes erfüllen zu lassen, indem man sich gegenseitig Psalmen zuspricht. Mit den Psalmen waren in erster Linie die Lieder des Alten Testaments gemeint, die im Buch der Psalmen aufgeschrieben sind. Es ist jedoch durchaus möglich, dass auch eigene frühkirchliche Dichtungen oder Lieder als Psalmen bezeichnet wurden. Wenn die ersten Christen zu ihren Gottesdiensten zusammengekommen sind, dann sollten sie sich gegenseitig solche Psalmen zusagen oder zusingen. Diese Psalmen können einen zum Lob Gottes ermuntern oder auch in Trauer und Not trösten. Wo immer dies geschieht, bekommt der Geist Gottes Raum. In der zweiten Aufforderung geht es darum, dass man Hymnen und geistliche Lieder singt. Mit Hymnen sind feierliche Lobgesänge gemeint, in denen Christus und das, was er getan hat, sozusagen groß gemacht wird. Wenn wir uns Hymnen im Neuen Testament anschauen, wie zum Beispiel Kolosser 1, Verse 15 bis 20 oder Philipper 1, Verse 6 bis 11, dann sind das Lieder, in denen aufgezählt wird, wie Gott ist und was er tut. Wenn Menschen solche Lieder singen, dann richten sie sich auf Gott aus. Und Gottes Geist gewinnt Raum in ihnen. Auch das reine Musizieren, was Luther mit Spielen übersetzt, trägt dazu bei, sich vom Heiligen Geist füllen zu lassen, wie Vers 19 deutlich macht. Das Wort, das hier im Griechischen gebraucht wird, kann eigentlich reines Singen bedeuten oder das instrumental begleitete Singen oder auch einfach nur das Zupfen eines Saiteninstruments. Wichtig ist hier die Tatsache, dass es von Herzen kommt oder im Herzen geschehen soll und dass es für Gott sein soll. Damit ist die richtige Einstellung beim musikalischen Gotteslob angesprochen. In der vierten Aufforderung heißt es dann, und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ich danke, dann bringe ich froh meine Anerkennung zum Ausdruck über etwas, was ich bekommen habe. Wenn ich danke, nehme ich das, was mir geschenkt wurde, nicht einfach als selbstverständlich hin. Ich würdige vielmehr das Geschenk und drücke dem anderen gegenüber meine Freude aus. In den Psalmen geht es häufig darum, dass Gott gedankt wird und dass er gelobt wird. Hier in unserem Text steht nun, dass Christen alle Zeit für alles dankbar sein sollen. Meint das wirklich alles, auch das Schwere, was uns im Leben zustößt? Es meint auf jeden Fall alles, was Gott gibt. Wenn Paulus manchmal zur Kenntnis nehmen musste, dass die Christen in der Gefahr standen, vom Evangelium abzufallen, wie zum Beispiel die Christen in Galatien, dann hat er dafür natürlich nicht gedankt. Aber gerade an Paulus können wir sehen, dass er selbst in Schwierigkeiten immer noch Grund zum Danken finden konnte. Er dankt dann nicht für die Nöte und Schwierigkeiten an sich, sondern er erkennt dankbar an, dass Gott auch in dieser schwierigen Situation noch wirkt und alles zum Guten dienen lässt. In Römer 8, Vers 28 kommt ja so wunderbar zum Ausdruck, dass Paulus von dieser Tatsache zutiefst überzeugt ist. Er schreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Eine solche Einstellung, immer für alles, was Gott gibt, dankbar zu sein, können wir nicht aus uns selbst heraus produzieren. Es ist der Geist Gottes, der dies in uns wirkt. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beschert uns ein Leben, in dem wir Gott von Herzen für alle Dinge danken können. Aus dieser Dankbarkeit heraus können wir auch großzügig und gelassen mit anderen sein. Wir dürfen wissen, dass alles, was uns im Leben zustößt, seinen Sinn hat und dass wir deshalb in allem gelassen bleiben können. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine Geschichte erzählen, die das vielleicht ein wenig verdeutlicht. Ein ziemlich bekannter Arzt und tiefgläubiger Christ, nämlich Dr. Howard Kelly, war einmal auf einer Wanderung in den Bergen. Es war ein recht einsamer Landstrich, und weil er großen Durst hatte und sein Wasservorrat ausgegangen war, hielt er an einem Bauernhaus an, um nach einem Glas Wasser zu fragen. Ein kleines Mädchen kam an die Tür und sagte, dass die Eltern nicht da seien und im Haus sei auch gerade kein Wasser. Aber unten an der Quelle würden sie die Milch in einer Kanne kühlen. Würden Sie denn auch ein Glas Milch trinken? Hat das Mädchen ihn gefragt. Oh ja, gern, hat er geantwortet und sich das kühle Glas Milch gut schmecken lassen. Als er es leer getrunken hatte, fragte das kleine Mädchen, ob er denn noch ein Glas trinken wolle. Das würde ich wirklich gern, hat der Arzt gesagt und freute sich über das zweite Glas Milch. Er bedankte sich herzlich und setzte seine Wanderung fort und dachte noch darüber nach, was für ein nettes Mädchen dies doch war. Einige Wochen später wurde das kleine Mädchen sehr krank und die Eltern mussten es ins Krankenhaus bringen. Und sicher ahnen Sie jetzt schon, in welchem Krankenhaus das Mädchen gelandet ist. Genau bei Dr. Kelly. Als er das Mädchen sah, erinnerte er sich sofort, dass sie ihm die zwei kühlen Gläser Milch angeboten hatte und kümmerte sich ganz besonders um sie. Die Behandlung schlug gut an und irgendwann kam der Tag, an dem das Mädchen entlassen wurde. Doch davor hatten die Eltern Angst, denn sie wussten, sie würden die Krankenhausrechnung nicht bezahlen können. Sie hatten nicht viel Geld und in den USA deckt das Sozialsystem nicht alle Kosten für Krankenhausaufenthalte ab. Aber als der Arzt ihnen dann die Rechnung präsentierte, konnten sie kaum ihren Augen trauen. Dort stand, die Rechnung ist schon in voller Höhe bezahlt worden, und zwar durch zwei Gläser Milch. Und unterschrieben war das Ganze von Dr. Kelly persönlich. Diese Geschichte verdeutlicht mir zum einen, dass Gott tatsächlich in allen Dingen am Werk ist und dass auch kleine Situationen nicht aus Zufall geschehen. Und es verdeutlicht die große Liebe, die Dr. Kelly hatte, als Frucht eines geisterfüllten Lebens. Dass er großzügig mit dem umgehen konnte, was Gott ihm anvertraut hatte. Er war dankbar in allen Dingen und hat diese Dankbarkeit auch durch sein Handeln zum Ausdruck gebracht. Er hat die 2 Gläser Milch nicht für selbstverständlich genommen. Er hat sie als Geschenk aus Gottes Hand gesehen und seinen Dank durch Taten zum Ausdruck gebracht. Wenn Sie ein geisterfülltes Leben führen wollen, dann ist es notwendig, immer wieder neu zur Tankstelle Gottes zu gehen und Gott zu bitten, uns voll zu tanken. Unser Tank ist leer und wir können ihn nie aus uns selbst herausfüllen. Wir können nur zu Gott hingehen und ihm sagen, dass wir leer sind und dass wir uns neu vom Heiligen Geist füllen lassen wollen. Ich möchte zum Abschluss noch einmal den einen Gedanken betonen, weil er mir so wichtig ist. Wir müssen uns vom Heiligen Geist füllen lassen. Dies ist die einzige Anweisung, ja, der einzige Befehl, den die Christen in Bezug auf den Heiligen Geist bekommen. Die anderen Dienste des Heiligen Geistes werden in uns vollbracht, wenn wir Christus empfangen. Jeder Christ wird durch den Heiligen Geist erneuert. Im 1. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es in Vers 12, wie viele ihn, Christus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und in jedem Christen wohnt der Heilige Geist, wie es in Römer 8, Vers 9 steht. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und jeder Christ ist auch mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ich zitiere aus dem Epheserbrief Kapitel 1, den Vers 13. Dort schreibt Paulus, in ihm, in Christus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Und jeder Christ ist auch mit dem Heiligen Geist getauft. Dazu aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Diese 4 Dinge geschehen in dem Moment, wenn jemand beginnt, sein Leben Christus anzuvertrauen und zu glauben. All dies ist für uns vollbracht. Das Einzige, was uns zu tun bleibt, ist, seinem Gebot gehorsam zu sein und uns mit dem Heiligen Geist füllen zu lassen. Es wird Zeit für mich, auf Wiederhören zu sagen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie heute zu Gottes Tankstelle gehen, um ihm zu sagen, dass Sie leer sind und seinen Geist brauchen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie erleben, wie der Heilige Geist Sie neu erfüllt und wie in Ihnen die Früchte des Geistes wachsen. Und dass Sie zu einem geisterfüllten Menschen werden, der für die Menschen in Ihrem Umfeld ein Segen ist.